Ein junger Mann schlendert verloren und allein durch die eiskalte Nacht. Plötzlich ein freundliches Wort, ein Lächeln und das Angebot von Schutz und Wärme. Getrieben von der Aussicht auf Zuflucht folgt der junge Mann dem Herrn, der sich als eine Art Polizist vorstellt. Doch das Haus, in das der junge Mann eintritt, ist kein sicherer Hafen. Denn sobald die Tür ins Schloss fällt, wird aus dem charismatischen Mann ein Werwolf, ein Vampir, ein Schlechter. Ein kleines Dachzimmer wird zum Schauplatz unsagbarer Verbrechen. Mindestens 24 junge Männer ließen hier ihr Leben. Er tötet brutal. Er schält das Fleisch von ihren Knochen. Er verteilt die Überreste in der ganzen Stadt. Am Tage ist er ein freundlicher Nachbar. Doch sein wahres Gesicht sollte bald eine ganze Stadt ins Chaos stürzen. Es ist die Geschichte des berüchtigten Serienmörders Fritz Hamann. Es sind seine düsteren Schatten, die bis heute wie ein leises Echo nachhallen. Willkommen beim Mord vor Ort. Willkommen in Hannover.
Fritz Hamann. Seine Geschichte könnte eigentlich schnell erzählt sein. Geboren am 25. Oktober 1879, wird der junge Hamann früh Opfer von körperlicher und seelischer Gewalt. Er wird selbst kriminell. Bald wird aus einem Dieb und Räuber einer der gefährlichsten Serienmörder des 20. Jahrhunderts. Im Dezember 1924 wird er wegen Mordes an mindestens 24 jungen Männern zum Tode verurteilt. Rund 4 Monate später wird er unter Ausschluss der Öffentlichkeit hingerichtet. Doch ganz so einfach ist es nicht. Seine Schreckenstaten haben nicht nur seine Zeit geprägt, sondern beschäftigen uns noch heute.
Hamann auf dem städtischen Adventskalender? Ein Serienmörder auf Türchen Nummer 8? Ganz normal. Immer wieder wird versucht, Hamann als Werbefigur zu inszenieren, mit ihm Geld zu machen und seinen Fall so zu verklären, dass es kultig wird. Das ist halt Stadtgeschichte. Schunkeln um Feiern zum Hamann-Partysong? Na klar. Es gibt tatsächlich ein Volkslied, das auf seine Geschichte umgedichtet wurde. In dem heißt es: Warte, warte nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir, mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Hackfleisch auch aus dir. Und wenn ihr denkt, sowas fällt heute unter Cancel Culture, na dann besucht doch ein paar kleine Dorffeste in der Region. Der Hamann-Banger ist dabei. Garantiert.
Wie gehen wir mit einer Gedenkkultur um, die den Täter in den Fokus rückt? Der Mörder ist der Star. Seine grausamen Taten werden verklärt. Wir haben Familie, Freunde und Bekannte befragt. Kaum jemand kennt die Brutalität, die Gewalt, die Opfer. Die wahre Geschichte des Serienmörders passt nicht in das Bild, das man von ihm haben möchte. Damit lässt sich einfach kein Profit rausschlagen. Hamann als coole Comicfigur, das zieht. Wie wäre es mit einem lustigen Theater? Erste Reihe ausverkauft.
Die Verharmlosung der Person Hamann würdigt das Leid der Opferfamilien herab. Wir wollen das ändern und erzählen, was wirklich passiert ist. Ungeschönt, unzensiert und, ja, brutal und wahr. Übrigens findet ihr zu jeder Folge eine Triggerwarnung in den Shownotes.
Wir haben uns über die letzten 2 Jahre den Fall Hamann genauer angeschaut und finden unglaubliche Hinweise und Informationen, die bislang unerzählt sind. Wir, das bin zum einen ich, Kerstin Hess.
Und ich, Tobias Bindhammer. Wir sind waschechte True-Crime-Fans. Ich bin vor einiger Zeit nach Hannover gezogen und wurde auch schnell mit dem Fall konfrontiert.
Ja, und ich bin in der Region aufgewachsen und ich habe aus meiner Familie noch Geschichten vom Hamann mit dem Hackebeil erzählt bekommen. Mich interessieren die Details. Deshalb haben wir die letzten 24 Monate damit verbracht, uns richtig tief in den Fall einzugraben. Wir haben Gerichtsprotokolle gelesen, Gutachten gewälzt, wir waren im Archiv und haben uns Zeitungsartikel von früher geben lassen. Im Polizeimuseum standen wir dann vor dem originalen Hackebeil. Und unsere Recherchen führten uns in eine weit vergangene Zeit, die unserer erstaunlich ähnlich ist.
Das brachte uns auf die Idee, die Geschichte neu zu erzählen. Aus unserer Sicht gibt es kein Medium, das den Fall umfassend betrachtet und in eine heutige Zeit übersetzt. Wir wollen dich mitnehmen. Auf Spurensuche direkt vor deiner Haustür.
Wir nehmen diesen Podcast dort auf, wo es passiert ist. Mord vor Ort. In insgesamt 10 Folgen reisen wir durch Hannover an die Orte, die damals Schauplatz waren. Wir erleben die Geschichte hautnah. Wir versuchen zu verstehen, wie es Hamann gelang, über Jahre hinweg unter dem Radar kaltblütig zu morden. Wie hat Fritz Hamann gelebt? Wie hat er seine Opfer ausgesucht? Wie hat er sie zu sich nach Hause gelockt?
Es wird spannend, manchmal auch unheimlich. Wir kommen an die Grenzen des Erträglichen und die Geschichte macht uns fassungslos. Fritz Hamann sagte selbst von sich, er sei der beste Mensch in Hannover gewesen. Wir zeigen, was er tatsächlich war. Und jetzt geht es richtig los mit dem Fall Fritz Hamann und Mord vor Ort.
Auf den Spuren eines Mörders. Quer durch die Straßen von Hannover. Direkt vor deiner Haustür.
Mord vor Ort.
Bevor wir jetzt in die 1920er reisen, besuchen wir die spannenden Orte in der Gegenwart. Für die erste Folge haben wir uns für etwas ganz Tolles entschieden. Wir sind nämlich gerade bei einer Rooftop-Bar in Hannover.
Man könnte auch sagen, der Rooftop-Bar mit perfektem Blick über die ganze Stadt, weil mitten in der Stadt. Und ich muss sagen, ich habe schon schlechter Podcast aufgenommen als in einer Strandbar-Kulisse mit Drink und diesem Ausblick.
Absolut. Und wir haben uns im Vorfeld ja auch Stadtbilder aus den 20er Jahren angeguckt.
Ja, ich finde es total unglaublich, wie krass sich Hannover tatsächlich verändert hat. Also die Leine, der Fluss in Hannover, verlief erstens ja noch oberirdisch, das ist heute anders, und zweitens mitten durch die Häuserschluchten.
Ja, erinnert mich ein bisschen an Nürnberg, also total malerisch und eigentlich ja auch schade, dass es nicht mehr so ist.
Ja, mega. Klar muss sich auch eine Stadt weiterentwickeln, aber spannend ist ja, dass Hannover mehr oder weniger zurück will.
Ja, autofreie Innenstadt.
Genau. Nur die Leine wird weiterhin unterirdisch bleiben, weil natürlich alles bebaut ist.
So, Tobi, auch wenn der Blick gerade bei Sonnenuntergang total schön ist, wir müssen jetzt mal zurück zum Fall kommen. Wenn du dich hier umsiehst und dich 100 Jahre zurückbeamst in der Zeit, was siehst du?
Also erstmal sehe ich den Maschsee nicht mehr. Ich glaube, das wissen die wenigsten. Der wurde nämlich erst später gebaut. Ich sehe aber einige Kirchtürme und die müssten auch schon damals gestanden haben.
Richtig.
Und ich sehe, wenn ich mich jetzt etwas weiter über das Geländer beuge, auf jeden Fall auch den Bahnhof. Der spielt ja auch für unseren Fall eine wichtige Rolle.
Ja.
Und ich sehe vor allem viele Häuser, Winkel und Straßen, wobei die vor 100 Jahren wahrscheinlich noch mehr aus Kopfstein waren. Wenige Autos, aber immerhin, ich glaube auch schon Straßenbahn, oder?
Ja, ich finde es übrigens total faszinierend, dass damals alles auf Schienen das Verkehrsmittel war. Also Post, Lebensmittel, generell alles kam mit dem Zug. Und ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Ich habe da irgendwie schon so eine romantische Vorstellung von den 20er Jahren.
The Great Gatsby Vibes?
Ja, total. Ich denke da an Fransenkleider, Party und so ein ganz bestimmtes Lebensgefühl von Freiheit und Möglichkeit.
Ich muss dich leider etwas enttäuschen. In Hannover gab es zwar auch diese Seite mit Kultur und Spaß, aber vor allem befinden wir uns hier zwischen zwei Weltkriegen. Und die allermeisten Menschen hatten eher weniger Grund zum Lachen.
Naja, und es gab Fritz Hamann.
Parallel zu der Entstehung einer, ich nenne es jetzt mal Demokratie, potenziert sich Hamanns kriminelle Energie nämlich enorm. Von kleineren Diebstählen bis zu einer Mordserie. Ja, und auf dem Höhepunkt tötet er fast wöchentlich ein neues Opfer.
Also wenn ich an den Fall denke und jetzt über die Stadt blicke, ich weiß ja, wo ich überall langgelaufen bin hier in dieser Stadt. Und jetzt sind einige Orte, die wir hier auch gemeinsam mit den Zuhörern besuchen werden, so mit Geschichte aufgeladen.
Gänsehaut.
Ja, total. Richtige Gänsehaut.
Bereit für die Zeitreise?
Auf geht's.
Wo unsere Reise beginnt, endet sie für die deutschen Soldaten des Ersten Weltkriegs. 1918. Der Krieg ist verloren. 2 Millionen deutsche Soldaten sind gefallen, weitaus mehr verletzt. Nun kommt der Schrecken des Schlachtfeldes nach Hause. Land und Leute sind am Boden. Die traumatisierten Kriegsheimkehrer finden sich in ihrer Heimat nur schwer wieder zurecht und auch nicht zurück in ihr altes Leben. Mit einem Schlag ist alles anders. Wo vorher ein Kaiser regiert hat, streiten nun Volksvertreter über die Zukunft. Die Weimarer Republik ist geboren. Ein Politiker dieser Zeit wird später sagen, es war eine Demokratie ohne Demokraten. Denn die Geburtsstunde der ersten deutschen Republik steht unter keinem guten Stern. Die Befürworter der Demokratie müssen falsche Legenden, Mythen und Verschwörungen abwenden. Extreme Linke auf der einen Seite, extreme Rechte auf der anderen. Beide Seiten kämpfen um die Seele des geschlagenen Landes. Es ist wirklich eine politische Zerreißprobe.
Neben der aufgewühlten politischen Lage stürzt das Land in eine Finanzkrise. Die Siegermächte des Ersten Weltkrieges fordern nämlich hohe Reparationszahlungen. 132 Milliarden Goldmark. Diese Summe soll Deutschland innerhalb von 30 Jahren ableisten. Eine Summe, die das ausgeblutete Land kaum aufbringen kann. In die heutige Zeit übersetzt wären das etwa 2,4 Billionen Euro. Die einsetzende Hyperinflation ist das sichtbarste Zeichen dieser Belastung. Um den Forderungen nachzukommen, bringt die Regierung mehr und mehr Geld in Umlauf. Bald ist immer mehr Geld immer weniger wert. Preise und Löhne explodieren. Innerhalb von 9 Jahren steigt die Inflation um 10.000%. Innerhalb der nächsten 9 Monate sogar um 6 Milliarden%. Wer seinen Lohn nicht gleich nach Erhalt wieder ausgibt, kann sich schon Tage, ja manchmal auch Stunden später kaum mehr etwas davon kaufen. Wer einen Brief verschicken will, muss dafür 1 Milliarde Goldmark hinblättern. Die Menschen fahren mit Schubkarren voll Geld durch die Stadt für ein einziges Straßenbahnticket. Wer es warm haben will, verfeuert lieber Geldbündel im Heizofen als Kohle. Das ist ein völlig absurdes Bild. Doch Kohle und Holzscheite kann man sich schon lange nicht mehr leisten. Kein Wunder, dass die Menschen bei ihren täglichen Geschäften auf Geld verzichteten. Alles, was nicht nied- und nagelfest ist, wird nämlich getauscht. Lebensmittel gegen Miete, Kleidung gegen Haarschnitt.
Möchten wir heute alles zu Geld machen, wollten die Bürger es damals so schnell wie möglich loswerden. Wer Geld bekam, rannte ins Warenhaus und deckte sich mit allem Möglichen ein. Entweder man konnte es selbst gebrauchen oder es war gut genug, um es später zu tauschen. Ein Zeitzeuge sagte, unsere Wohnung ist jetzt ein Warenlager. 10 Zentner Schinken, halb fett, halb mager. 5 Zentner Tee, 10 Zentner Kaffee, 20 Säcke mit Mehl haben wir hingestellt. Das Hamstern, das wir vor ein paar Jahren miterlebten, ist nichts dagegen.
Es ist eine ewige Abwärtsspirale. Die Entwertung des Geldes führt zu einer Massenarmut. Die Auswirkungen des Krieges lassen das Land verelenden. Hunger bestimmt das Leben der Menschen. Der Magen knurrt im Minutentakt, denn Lebensmittel sind knapp. Ein neuer Trend entsteht. Die sogenannten Hamsterfahrten. Viele Leute aus der Stadt fahren mit der Eisenbahn aufs Land und tauschen dort ihre kostbarsten Sachen gegen Essen ein. Kartoffeln, Eier oder Speck sind wertvoller als Schmuck und Perlen.
Es ist ein täglicher Kampf ums Überleben. Wie ein Parasit nistet sich Hoffnungslosigkeit in den Herzen der Menschen ein. Sie treibt die Leute zum Äußersten und aus ihrer gewohnten Umgebung heraus. Und das nutzt Fritz Haarmann für seine Zwecke. Die Not bringt das Schlechteste in den Menschen zum Vorschein. Ein Zeitzeuge und Historiker schrieb dazu sinngemäß, der grausame Krieg endete außerhalb unserer Grenzen. Im Inneren des Landes wütete er weiter und hat eine Welle der Gewalt entfesselt. Die blutigen und sinnlosen Kämpfe haben jeglichen Respekt vor dem Leben ausgelöscht. Die tierischen Mordinstinkte loderten in allen kranken Seelen auf. Selbst ein starker Staat hätte Mühe gehabt, diesem Treiben Einhalt zu gebieten.
Und die Weimarer Republik ist kein starker Staat. Die Polizei, massiv unterbesetzt, steht dem Anstieg an kriminellen Energien machtlos gegenüber. Vorher noch durch die Gewalt der Krone befähigt, untersteht sie nun dem Wohl des Volkes. Und wie bereits erzählt, dem Volk ist gar nicht wohl. Jeder wird zum Dieb, alle handeln am Schwarzmarkt. Illegale Sexarbeit wird zur überlebenswichtigen Einnahmequelle. Es ist eine Zeit, in der die Extreme miteinander tanzen. Hannover als Großstadt bildet dabei keine Ausnahme.
Stichwort Tanzen. Neben den vielen Problemen und Sorgen bildet sich in Hannover ein Ventil. Eine belebte Kulturszene entsteht und lenkt die Bürger von ihren Gedanken ab. Eine Blütezeit von Kunst und Kultur, immer ausgelegt auf das nächste Vergnügen. Varietés und Tanzveranstaltungen sind beliebt. Mit Film und Rundfunk hält eine moderne Lebensweise Einzug. Hier reihen sich sogenannte Stehbierhallen an erste Kinos, Cafés und Theater. Damit ist Hannover besonders attraktiv und schon damals gilt die Stadt als internationales Drehkreuz. So lockt Hannover viele junge Männer auf der Suche nach einem besseren Leben.
Und das bessere Leben bietet auch nette Laster. Sex, Drugs and Rock'n'Roll. Sie sind vor allem an drei zentralen Punkten der Stadt zu finden und zu bekommen. Die sogenannten drei Orte der Sünde. Die Altstadt, der Hauptbahnhof und der Kröpke. Drei Orte, an denen auch Fritz Hamann regelmäßig verkehrt.
Schau mal, ich habe dir einen Drink mitgebracht.
Oh, das ist der Vorteil, wenn man einen Podcast in einer Rooftop-Bar aufnimmt.
Cheers.
Cheers.
Kerstin, du wohnst ja schon länger hier. Was würdest du sagen, was ist dein Ort der Sünde?
Oh Gott. Also wenn ich an meine wilde Zeit zurückdenke, dann wahrscheinlich auch das Viertel rund um den Bahnhof. Weil die Clubs da, also Sasa, Palo, Dax, die Clubs, ich sag mal so, haben mich da schon recht regelmäßig gesehen. Also ich würde sagen, das Rock'n'Roll habe ich gut gelebt. Aber wie ist es denn bei dir?
Also ich würde im positivsten Sinne sagen, die City. Hier gebe ich zumindest sündhaft viel Geld aus. aber jetzt mal im Ernst, wenn man auch an die Schattenseite der Orte der Sünde denkt, dann ist aus meiner Sicht der Bahnhof immer noch ganz weit vorne. Aber auch die Region um das Steintor.
Oh ja.
Ja, vor allem mit den Extraschildern, die dort stehen, die einen daran erinnern, von 10 bis 6 Uhr wirklich keine Waffen mitzunehmen. Also da merkt man schon, das ist ein anderes Pflaster.
Ja, total. Also ich finde, die Steintor-Gegend hat die Altstadt als Ort der Sünde auf jeden Fall abgelöst. Ich glaube, das können wir festhalten. Die Altstadt hat da echt eine 180-Grad-Wende gemacht. Jetzt sind da ja so viele süße Cafés und Bars, es gibt ein Museum. Und ehrlicherweise muss man sich das Wohnen in der Altstadt heute ja auch echt erstmal leisten können. Ne? Heute ist da alles super schick und ja, schon fast so ein bisschen spießig, oder? Also von Sünde merke ich da jetzt nicht so viel.
Nee, auf jeden Fall. Wobei man auch versucht, das Image der Altstadt so ein bisschen cooler zu machen. Ich denke da an die neue Leinewelle, die Surfer Boys and Girls anziehen soll.
Ach, schau mal. Wir können übrigens von hier aus tatsächlich alle drei Orte der Sünde sehen. Den Bahnhof, den Kröpke und auch die Altstadt.
Stimmt, ja, cool. Ja. Nee, ich muss wirklich sagen, dass ich ganz froh bin, dass Hannover, wie du es gesagt hast, an manchen Orten ein bisschen spießiger geworden ist.
Ja, naja.
Was wir festhalten können, die Orte der Sünde wären heute wahrscheinlich andere. Aber damals hatten sie neben ihrer gesellschaftlichen Bedeutung auch eine ganz, ganz wichtige Bedeutung für Fritz Hamann.
Komischer Zufall, dass Fritz Hamann seinen sozialen Mikrokosmos genau auf die drei Orte der Sünde konzentriert.
Na, sicher nicht.
Nee, absolut nicht. Sein ganzes Leben findet an diesen drei Orten statt. Also auch immer inmitten von vielen Menschen.
Wenn wir hier vom Dach wieder herunterkommen, könnte ich mir vorstellen, dass wir im Laufe der nächsten Folgen alle Orte der Sünde einmal genauer anschauen. Aber so jetzt aus der Vogelperspektive, wenn du nach rechts schaust, blicken wir auf die Altstadt mit den vielen Fachwerkhäusern und den kleinen niedlichen Gassen. Hier wohnt Fritz Hamann.
Die Altstadt. Hier wohnen vor allem die Ärmsten der Armen. Unter ihnen Hehler, Diebe und zahlreiche Sexarbeiterinnen. In den Kneipen und Spelunken treiben sich die Kriminellen herum und feilschen mit ihrem Diebesgut. Die Polizei hat längst aufgegeben, hier etwas zu bewirken. Die Altstadt ist vom Rest der Stadt durch die Leine getrennt. Das Straßenbild ist geprägt von verfallenen Winkeln, jahrhundertealtem Gemäuer, Giebeln, Fachwerk und baufälligen mittelalterlichen Gassen. Es sind kleine, enge Wohnungen, meist nur ein einziger Raum. Keine Wärmeisolierung, kein Strom, kein fließend Wasser.
Man könnte meinen, dass hier das Chaos regiert, aber dem ist nicht so. Der soziale Klebstoff der Altstadt ist der Zusammenhalt unter den Nachbarn. Wobei man sagen muss, dass die Verbindungen eher zweckmäßig sind. Man ist aufeinander angewiesen. Man braucht sich und eine Hand wäscht die andere. Mittendrin Fritz Hamann. Er ist bei seinen Nachbarn nicht nur bekannt, sondern beliebt. Für geringe Gegenleistungen bekommen sie bei ihm warme Kleidung und fettreiches Fleisch. Er ist immer fair, sagt man sich. Gerade nach den Altkleidern, mit denen er handelt, herrscht im Winter 1918 eine große Nachfrage. Immerhin liegt die Durchschnittstemperatur bei -2,5 Grad. Ist Hamann nicht gerade am Handeln, zieht er mit Freunden durch die Straßen der Altstadt und treibt sich in den einschlägigen Lokalen herum.
Oder er ist am Bahnhof. Hier gibt er sich als eine Art Polizist aus. Und das klappt erstaunlich gut. Nicht zuletzt durch sein Auftreten. Zu diesem Zeitpunkt ist Hamann etwa Ende 30. Mit seiner kräftigen Statur macht er Eindruck. Die harten Jahre des frühen Erwachsenenalters zeichnen sein Gesicht. Sein Aussehen wirkt älter, eher so wie Mitte 40. Ein Zeitzeuge beschreibt Hamann so. Vor uns steht eine keineswegs unsympathische Erscheinung. Äußerlich betrachtet ein schlichter Mann aus dem Volk. Freundlich blickend und zuvorkommend, auffallend gepflegt und tipptopp. Er ist mittelgroß, breit und wohlgebaut und hat ein Vollmondgesicht mit frischen Farben und kleinen, neugierigen Tieräuglein. Die Ohren sind nicht groß. Auch die Nase ist nicht groß und so wenig auffallend wie das ganze Antlitz. Im Profil nicht unedel, sieht sie doch von vorn betrachtet etwas knollig aus. Der Mund ist klein, frech und dicklippig. Die Zunge, in der Erregung vorschnellend und die Lippen befeuchtend, ist auffallend fleischig. Die Oberlippe schmückt ein kleines englisches Bärtchen. Sein bräunliches Haupthaar, glatt anliegend und links gescheitelt, ist nicht voll.
Übrigens, wenn ihr euch selbst ein Bild von Fritz Hamann machen wollt, dann besucht unseren Instagram-Kanal unter mordvorort-podcast.
Seine Kleidung ist typisch für die damalige Zeit. Ein dunkler Anzug, vielleicht ein wenig abgetragen, aber ordentlich. Ein Hut sitzt fest auf seinem Kopf. Seine Krawatte ist akkurat gebunden. Wenn Hamann spricht, dann klingt die Stimme weich und sanft. Mit dieser Stimme spricht er nachts gestrandete junge Männer in den Wartesälen des Bahnhofs an. Als angeblicher Polizist der Mitternachtsmission kontrolliert er sie. Für ein warmes Bett und einen Kaffee lockt er die Jungen zu sich nach Hause und hat Sex mit ihnen.
Wer vor dem Hauptbahnhof steht, dem bietet sich ein protziges Bild. Noch in der reichen Kaiserzeit entstanden, ist das Gebäude ein Meisterwerk der Architekturkunst. Es ist riesig. Man fühlt sich wirklich klein neben dem imposanten Gebäude. Vor dem Bahnhof breitet sich ein weitläufiger Platz aus, in dessen Mitte prangt die große Statue des früheren Königs zu Pferd. Hinter der Statue, also für die Hannoveraner unterm Schwanz, treffen sich die reisenden Händler und Bürger Hannovers zum Tauschgeschäft. Kartoffeln, Mehl oder Kleider, Wäsche und Schuhe. Gestohlenes oder illegal geschlachtetes Nutzvieh, Kaninchen, Ziegen, aber auch Hunde und Katzen. Das Deutsche Reich hat sich vor dem Krieg zu abhängig gemacht von ausländischen Lebensmitteln. Im Krieg wurden wichtige Versorgungsrouten dann gekappt. Obst und Gemüse, aber auch Getreide und Eier gibt es gar nicht oder nur sehr selten. Fleisch nimmt daher eine bedeutende Rolle ein. Fettreiche Lebensmittel sichern das eigene Überleben.
Während am Bahnhof Fleisch gehandelt wird, wird am Kröpke Fleisch beschaut. Im Zentrum der Stadt hat sich der Straßenstrich der männlichen Prostituierten gebildet. Vor allem sehr junge, beinahe feminine Männer, die sogenannten Puppenjungs, bieten hier sexuelle Gefälligkeiten an. Der Kröpke ist ein zentraler Platz in der Innenstadt von Hannover. Benannt wurde der Platz nach einem Café, dem Café Kröpke, das dort im 19. Jahrhundert eröffnet wurde und lange Zeit ein beliebter Treffpunkt in Hannover war. Der Kröpke verbindet mehrere wichtige Einkaufsstraßen Hannovers, was ihn zu einem lebhaften Bereich mit zahlreichen Geschäften, Cafés und Restaurants macht. Hannoveraner verbinden mit dem Kröpke heute nur noch eine große Standuhr, die Kröpke-Uhr, als beliebten Treffpunkt. Das Café dahinter gehört nun einer größeren Kette. Als es noch Café Kröpke hieß und Namensgeber des Platzes war, war dort immer etwas los. Alle, die etwas von sich hielten, kamen hierher und tauschten sich aus. Mit seiner runden Form und dem auffällig gewölbten Dach war es der Nabelpunkt des damaligen gesellschaftlichen Lebens. Hinter dem Café erstreckte sich auch ein kleines Wäldchen. Hier standen dichte grüne Büsche und Sträucher zwischen hohen Laubbäumen.
Genau hier gehen die Puppenjungs ihrer Arbeit nach. Es ist etwas geschützter als auf offener Straße und das ist wichtig. Homosexualität steht 1920 noch unter Strafe. Die Polizei führt sogar eine offizielle Liste. 500 Männer stehen in den Akten eingeschrieben. Tatsächlich müssen es nach Schätzungen der Polizei bereits um die 40.000 gewesen sein. Die damalige queere Szene bildet in Hannover eine eigene kleine Parallelwelt. In dieser Parallelwelt ist Hamann durchaus ein beliebter Stammgast. Die Jungen kennen ihn als Onkel Fritz und laufen ihm nach, bieten sich an. Sie wollen Fleisch und Kleider von ihm, manchmal auch einen Schlafplatz oder eine Zigarette. Dafür schlafen sie mit ihm oder machen das, was Onkel Fritz sich heute wünscht. Aber er trifft hier auch Bekanntschaften, mit denen er kein lustvolles Geschäft eingeht. Er hat hier sowas wie Freunde. Die allermeisten haben ein gutes Bild vom Hamann, aber einer dieser Bekanntschaften sollte bald seine andere Seite kennenlernen. Hier beginnt die Geschichte eines Monsters, das sein erstes Opfer trifft.
In der nächsten Folge tauchen wir tiefer ab in die Parallelwelt um Kröpke. Wie frei ist das Leben als queere Person vor 100 Jahren? Wir erfahren, wie sehr Hamann in der Szene partizipiert hat. Und wir blicken auf den Auslöser für seine unstillbare Mordserie. Was mit heimlichem Sammeln von Bucheckern im Wald begann, endet mit einem abgetrennten Kopf in Zeitungspapier.
Warte nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit den kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg. In Hannover an der Leine, rote Reihe Nummer 8, wohnt der Massenmörder Hamann, der schon manchen umgebracht. Hamann hat auch ein Gehilfen, ganz hieß dieser junge Mann. Dieser lockte mit Behagen alle kleinen Jungen an. Da da da, da 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 da, da 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 da. Warte, warte, nur ein Weilchen, bald kommt Hamann auch zu dir. Mit dem kleinen Hackebeilchen macht er Schabefleisch aus dir. Aus den Augen macht er Sülze, aus dem Hintern macht er Speck. Aus den Därmen macht er Würste und den Rest, den schmeißt er weg.
Mord vor Ort ist eine private Produktion von Kerstin Hess und Tobias Bindhammer. Vielen Dank an das Ingenieurbüro Hess und die Agentur Relevant.
Die zweite Folge Mord vor Ort ist bereits online. Folgt dem Podcast und aktiviert die Glocke, damit ihr keine Folge verpasst. Neue Folgen gibt es jeden Donnerstag auf der Streaming-Plattform eurer Wahl. Für mehr Einblicke folgt uns bei Instagram unter mordvorort_podcast.